Okay, also Befreiung und Lösung von Bindungen. Ich habe zunächst mal Grundsätzliches. Das eine wäre das biblische Weltbild, was uns sehr vertraut ist. Wir unterscheiden ja zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt. Sichtbare oder natürliche Welt ist alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können oder mit Hilfe der Wissenschaft erforschen können, sage ich mal so. Eine unsichtbare Wirklichkeit oder Welt ist zunächst mal Gott und dann die Engel, die er geschaffen hat. Und dann gibt es noch einiges andere, also abgefallene Engel, Chef der Teufel, seine Engel, Dämonen, Seelen und Geister der Lebenden und Seelen und Geister der Verstorbenen. Eigentlich existiert diese Unterscheidung ja nur für uns. Wir reden da zwischen sichtbarer und unsichtbarer Wirklichkeit. Für Gott ist das überhaupt kein Unterschied. Muss uns mal klar sein einfach. Ne? Er hat alles geschaffen, er sieht alles in gleicher Weise. Also die Unterscheidung treffen nur wir, weil wir halt blind sind für einen großen Teil der Wirklichkeit. Aber das ist unser Problem. Das ist nicht ein Problem der Wirklichkeit. Und völlig klar ist, dass beide Wirklichkeiten sich gegenseitig durchdringen und beeinflussen auch. Also wir stehen unter Einflüssen der unsichtbaren Welt in der einen oder anderen Weise. Und was tun, schlägt auch zurück auf die unsichtbare Wirklichkeit. Und spannend sind auch die Wechselwirkungen überhaupt auch in uns Menschen oder etwa in einem Gehirn. Es gibt die sehr stark sagen, unser Gehirn, was da chemisch und sonst wie abläuft, bestimmt, was wir denken und sagen und tun, wie wir ticken. Die andere Möglichkeit wäre, dass Seele und Geist, die ja unsichtbar sind, aber an den Körper gebunden sind, dass sich das, was sie tun, auch in der Biologie des Gehirns und in den Hirnströmen niederschlägt. Und dass das Unsichtbare die Ursache ist, also das Bewusstsein die Ursache ist und nicht die Folge der chemischen Prozesse. Das kann man diskutieren und das wird ewig diskutiert. Ich neige zu dem Zweiten, also dass ich sage, das unsichtbare Geist und Seele schlagen sich im Gehirn nieder und wenn dann das Gehirn beschädigt ist oder irgendwas, dann kommt das schief an oder gar nicht. Ein kleiner Beweis ist für mich oder Hinweis, wenn Menschen sterben, entdeckt man plötzlich oft, dass Blinde wieder sehen, dass geistig Behinderte plötzlich klar reden. Solche Erfahrungen gibt es, weil diese Bindung an den Körper aufhört und sich das schon wieder löst und dann kommt es plötzlich, dann ist die Einschränkung nicht mehr. Und das zweite Spannende ist, dass man dann aber Prozesse, die da schief laufen in der Psyche, im Denken von beiden Seiten aus angehen kann. Ich kann sie von der Chemie aus angehen oder dass ich in den Gehirnstoffwechsel eingreife oder ich kann sie vom geistlichen, seelischen her eingehen mit wie ich denke oder wie ich bete. Und beides hat Folgen und es ist gar nicht so verkehrt, das auch von beiden Seiten anzugehen. Also man kann von beiden Seiten manche Dinge anfangen. Das sollte uns bewusst sein und das sollte man auch nicht gegeneinander ausspielen oder nur das eine und nur das andere vertreten. Oft braucht es beides. Ja? So. Okay. Also das heißt auch, dass Dinge, die sich bei uns abspielen, auch Ursachen in der unsichtbaren Welt haben können. In unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Körper auch, aber nicht müssen. Also wir können von einem Virus befallen sein oder von einem Dämon. Oder eine Kombination von beiden. Was weiß ich. Klar ist uns auch, dass wir die unsichtbare Welt einteilen können in einen lichtvollen und einen finsteren Bereich. Wobei es da auch wieder Abstufungen gibt. Also es gibt was sehr Lichtvolles, Majestätisches, es gibt weniger lichtvolle Geister, sage ich mal, und es gibt finstere und ganz finstere Sachen. Wenn Johannes mal schreibt, prüft die Geister, ob sie von Gott sind, das passt nicht in die Trinitätsdogma unbedingt, aber dann heißt es, es gibt mehrere Geister, die von Gott kommen können und die uns dienen. Und das muss nicht nur der Heilige Geist sein, das können auch Engel sein, wie unterscheidet man das? Und das können auch mehr oder weniger lichtvolle oder intelligente Wesenheiten sein. Das erklärt vielleicht manches, was unter uns so abgeht, weil ich sage, so ein Amateur ist Heiliger Geist nicht wie das, was unter uns manchmal so passiert oder was wir erkennen oder prophezeien. Ja, einfach mal als Verstehenshilfe. Jedenfalls abgesehen vom Gefäß, was eben vieles filtert und was da seine Grenzen hat, denke ich, gibt es da auch Unterschiede. Und die Frage ist, ob es vielleicht auch in neutralen Bereichen der unsichtbaren Welt gibt. Ich frage das nur mal, darf man als ordentlicher Christ sicher nicht sagen, aber Seelengeister Verstorbener, die sind, oder auch anderes, also ich schließe nicht aus, dass es auch einen neutralen Bereich geben könnte. Ich sag's mal so, ich habe nicht viel Einblick, aber als Denkmöglichkeit nenne ich es einfach mal. Klar ist uns auch, dass wir im Glauben durch den Heiligen Geist Zugang zur unsichtbaren Welt Gottes bekommen oder überhaupt zur unsichtbaren Welt. Und dass andere Zugänge zur unsichtbaren Welt, die nicht durch Jesus im Heiligen Geist gesucht werden, gefährlich sein können. Also jetzt durch okkulte Praktiken, durch spiritistische Übungen, gewisse Meditationen oder auch Substanzen. Also der Ursprung von Rauschgift, Pharmakeia im Griechischen, Zauberei, ist, dass auch Medizinmänner und Schamanen gewisse bewusstseinserweiternde Drogen nehmen, sag ich mal, um in die unsichtbare Welt hineinschauen zu können oder dort irgendwie das sich zu Hilfe nehmen zu können. Und das sind aber, sag mal, gefährliche Methoden, weil sie uns in der Regel in Kontakt bringen mit der Finsterniswelt, auch wenn die sich lichtvoll darstellt. Und nach meinem Eindruck präsentiert sich die Finsterniswelt, die so aus dem östlichen Raum kommt, also indischen, so eher lichtvoll und sehr angenehm. Und dadurch wird das auch nicht durchschaut von Esoterikern oder ähnlichen Leuten, dass sie gar nicht merken, woran sie da geraten. Oder man kann doch an den falschen Jesus geraten und so weiter. Ja, also das müssen wir beachten. Die kann lichtvoll erscheinen, auch die Finsterniswelt, wissen wir. Dämonen sind ein Teil der unsichtbaren Welt. Sie sind körperlose, aber personenhafte Wesen. Mit Personen meine ich, dass man Informationen aufnehmen, verarbeiten und von sich geben kann und dass man Willen hat und einen Charakter hat. Dazu braucht es keinen Körper unbedingt. Bei uns ja, aber prinzipiell erstmal nicht. Ja? Woher die kommen, darüber schweigt sich die Bibel aus. Es gibt Andeutungen. Die eine verbreitete Theorie, besonders im Judentum, ist, dass es sich um die Totengeister von Nephilim handelt, also von dämonisch-menschlichen Mischwesen. Wir lesen im 1. Mose 6 davon, dass da die Gottessöhne zu den Menschentöchtern eingingen und dass sie Nachkommen gezeugt haben. Daraus wurden die Nephilim oder die Riesen, gibt verschiedene Bezeichnungen dafür. Die tauchen auch im 4. Mose 13 auf und dann öfter nochmal bis hin zu Goliath und so weiter. Und es gibt die Theorie, dass die Totengeister dieser Lebewesen die Dämonen sind. Das kann sein. Das mit dem Thema Nephilim ist auch nicht ganz erledigt, glaube ich. Jesus sagt mal, es wird sein wie in den Tagen Noahs am Ende. Dass es also wieder Kontakte auch zwischen der Finsterniswelt und Menschen gibt in sexueller Hinsicht und dass daraus auch Menschen geboren werden. Und ich habe schon mit Leuten zu tun gehabt, die solche Nephilim kennen und mit denen zu tun hatten. Und wenn der Antichrist auftreten wird, wird er vermutlich so ein Wesen sein. Weil er wird lebendig in den Feuersee geworfen, er stirbt nicht erst. Das ist irgendwas anderes als ein normaler Mensch oder so. Das nur mal so als Hinweis. Nach anderen sind Dämonen gefallene Engel, schlicht und ergreifend, die sich gemeinsam mit Satan, diesem ehemaligen Erzengel, gegen Gott erhoben haben. Und dann haben wir es auch noch mit ranghöheren Mächten zu tun, die Bibel nennt Fürsten und Gewalten und was da alles, Epheser 6, kennen wir. Das sind dann eindeutig gefallene Engel und Engelfürsten, die zunächst mal eher für Gebiete zuständig sind, wie wir es auch in der Offenbarung kennen, der Engel der Wasser und der Engel für dieses Land und jenes und so weiter. aber sich auch in Personen manifestieren können, denke ich. Aber das sind nochmal andere Kaliber als so das Fußvolk der Dämonen. Das Ganze wäre nochmal ein extra Thema mit, was sind Dämonen? Ich habe auch ein Thema mal gemacht, wie ist das mit den Dämonen? Das kann man nachlesen im Internet auch. Dazu können Geister, Verstorbene ähnliche Aktivitäten ausüben oder Wirkungen haben wie Dämonen. Besonders wenn diese Geister mit Dämonen irgendwie verbunden sind oder im Verbund arbeiten. Wenn Menschen okkult gebunden waren und dann hier weiter rumhängen, dann können diese menschlichen Geister oder Seelen auch Wirkungen ausüben. Damit hat man es manchmal in Häusern zu tun oder manchmal auch bei Menschen. Damit wäre anders umzugehen als mit Dämonen. Also Dämonen schicken wir am besten dorthin, wo Jesus sie hinschickt. Aber Totengeister sind keine Dämonen. Also da bitte ich Engel, dass sie die Seelengeister dorthin bringen, wo sie nach Gottes Willen sein können. Aber das ist was anderes. Ne? Das sind nicht Dämonen. Dämonen können nicht erlöst werden. Zum Beispiel, Jesus ist nicht gekommen, um Dämonen zu erlösen. Menschenseelen schon. Das ist ein Riesenunterschied. Dämonen betteln manchmal um Erlösung. Also, ne, wenn man, aber es geht nicht. Also für die ist Jesus nicht gestorben. In der Seelsorge haben wir es in der Regel mit beiden Wirklichkeiten zu tun, also der rein physikalischen, sichtbaren Wirklichkeit des Menschen und seiner Umstände und auch der unsichtbaren Welt, unter deren Einfluss ein Mensch steht. Das erfordert einerseits Nüchternheit, dass wir bitte auch das ganze Menschliche mal nicht übersehen und dort auch mal nachfragen oder nachgucken oder auch Fachleute befragen oder mit einbeziehen. Also man muss die Erkenntnis der Wissenschaft dort nicht verachten. Ja, die kann man durchaus nutzen und sollte man einbeziehen. Aber viel mehr noch erfordert natürlich Seelsorge ein Vertrautsein mit den Dingen der unsichtbaren Welt. Also dass ich die Gesetzmäßigkeiten, die dort gelten, kenne, dass ich weiß, wie das Reich Gottes aufgebaut ist, wie die Dinge dort laufen. Das läuft anders als in dieser Welt, in der sichtbaren Welt zum Teil zumindest. Das sollte ich wissen, dass ich also weiß, wie das Reich Gottes wirkt, wie die Gesetzmäßigkeiten dort sind. Und dass ich mit dem, was es dort geben kann, auch vertraut bin. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir es in der Regel nicht sehen, wenn Gott es nicht uns zeigt. Das gibt es ja, dass man es dann vor sich hat und dann Eindrücke hat. Ansonsten ist es gut, die Bibel zu kennen, weil man da schon vieles mitkriegt und dass man dann sensibel ist, könnte das auch das sein. Noch zum Grundsätzlichen, irgendwo habe ich mal rausgegraben, 4 Gebiete der Seelsorge, das kann man so als Tabelle oder sowas machen. Wäre einmal das Thema Schuld, da braucht es Vergebung, das ist immer noch elementar und wird es immer bleiben. Dann das Thema Wunden oder ich ergänze Krankheiten, und ich ergänze innere und äußere Wunden und Krankheiten. Dort braucht es Heilung, den Dienst der Heilung. Der auf dieser Erde, denke ich, nicht immer in vollkommener Weise geschenkt wird, warum auch immer. Da kann man jetzt wochenlang diskutieren, woran das überall liegt. Aber ganz grundsätzlich gibt es den sogenannten eschatologischen Vorbehalt, dass erst in Gottes neuer Welt es keine Krankheit und keinen Tod mehr gibt. Und das führt uns in die Spannung hinein, in schon jetzt und noch nicht. Dass schon jetzt Heilungen aufbrechen als Zeichen der Gottesherrschaft und Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das gehört für mich das Gebet um Heilung dazu, das ist ganz klar. Das ist, im Himmel gibt es keine Krankheit und so. Also bete ich, dass auf der Erde auch geheilt wird. Auf der anderen Seite sind wir noch nicht im Himmel und sind wir noch nicht in Gottes neuer Welt. Und dann gibt es auch Dinge, die nicht geschehen, kennen wir alle. Da möchte ich darauf hinweisen, dass es auch sowas wie Trost geben muss in der Seelsorge. Wenn Paulus sagt, weint mit den Weinenden, da schreibt er nicht, sorgt dafür, dass sie nicht mehr weinen müssen, sondern manche weinen eben und dann darf man und sollte man mitweinen. Und ein wichtiger Punkt ist auch mit aushalten. Mit aushalten. Also man hat es auch bei Charismatikern, dass sie sagen, du glaubst nicht richtig, dann kann ich bei dir nicht machen, tschüss, kommen alleine klar. Und lassen den hängen. Statt mal sein Leiden auszuhalten, an der Seite zu bleiben und auch vielleicht nur da sein zu können. Und das ist so, so, so wertvoll. Also das braucht es, der Seelsorge auch. Aushalten, dabei bleiben, da sein. Das ist ganz wichtig, viel wichtiger, als wir es nehmen. Trost. Dann das Thema seelische Bindungen. Das ist heute nicht Hauptthema, aber komme ich nochmal kurz drauf dann. Da braucht es Lösungen. Etwa aktuell, wenn intime Partnerschaften auseinandergehen. Ja, dass man von Menschen löst, manchmal auch Eltern, Kinder oder wie auch immer. Und dann eben dämonische Bindungen, da braucht es Befreiung. Das ist jetzt so das Hauptthema. Und all diese vier Gebiete, auch wenn ich sie hier unterscheide, hängen sehr eng zusammen. Also ich kann die nicht isoliert betrachten. Müsste uns auch klar sein. In der Apostelgeschichte 16 fasst Paulus mal zusammen, was er gehört hat, was seine Berufung von Gott her ist. Und das finde ich etwas sehr, sehr Grundlegendes. Da sagt Gott ihm, ich sende dich, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Da haben wir ziemlich umfassend drin, worum es uns auch gehen sollte. Apostelgeschichte 16, 17 und 18. Es geht also beim Christwerden nicht um die Übernahme einer frommen Ideologie oder die Einübung einer neuen Gesinnung oder Haltung. Oder heute sagt man Bildung, ja, Bildungsauftrag. Sondern es geht im Kern um einen Herrschaftswechsel. Es wird doppelt gesagt, Finsternis zum Licht, Gewalt des Satans zu Gott. Das ist ein Herrschaftswechsel. Und das heißt, die alte Herrschaft muss beseitigt und die neue muss wirksam werden. Regierungswechsel. Jeder Mensch ist von der unsichtbaren Welt beeinflusst. Die Frage ist nur, von welchen Mächten und in welchem Maße. Wenn ich jemandem sage, es ist ein Schutzengel bei dir und du bist von guten Geistern umgeben, dann sind sie meistens recht begeistert und sind schnell einverstanden. Wenn ich sage, das kann auch das Gegenteil bei dir passieren, du kannst auch von anderen Sachen inspiriert sein, dann gibt es eher Widerstand. Aber wieso nur das eine? Nein, es gibt beides. Und wenn sich jemand der Herrschaft Gottes oder der Herrschaft von Jesus unterstellen will und verbindlich unter dieser Herrschaft leben möchte, dann kann es deshalb zu mehr oder weniger starken Kämpfen kommen. Je nachdem, ob und in welchem Maße er von finsteren Mächten beeinflusst, angegriffen, teilweise oder auch ganz besetzt ist. Letzteres ist ja selten, aber wenn die Finsternisherrschaft sehr stark war, dann gibt es natürlich stärkere Kämpfe. Mir hilft hier der Vergleich einer Stadt aus dem militärischen Gebiet. Früher hatten die Städte Mauern, heute sagen wir alle Grenzen auf, aber früher hatten die Mauern und man hat geguckt, was da rein und rauskommt. Das halte ich auch für sinnvoll. Der Körper hat auch eine Grenze, die Haut, ja, die ist, lässt Dinge draußen, lässt Dinge rein und raus. Und das braucht eine Balance. Sehen manche heute nicht mehr. Also eine Stadt mit Stadtmauer damals, die kann von außen beschossen werden. Ja, mit Pfeilen, mit Kanonen, Kugeln, so, da rumst es kräftig. Das sind Anfechtungen und Versuchungen, sage ich jetzt mal. Ja. Es kann sein, dass die Stadtmauern erschüttert werden, dass die Kanonenkugeln unter sich rankommen, das sind Bedrängnisse. Ja, da wackelt's schon kräftig. Dann können Teile der Stadt vom Feind eingenommen werden. Also ein Teil ist besetzt, da ist er schon, aber das Rathaus ist noch intakt und die Regierung sitzt dort noch und es kämpft innerhalb der Stadt. Also dann ist es schon, wohnt der Feind teilweise drin, hat Teile besetzt, aber natürlich nicht alles. Und dann, wenn die Stadt gefallen ist, wenn der Feind auch im Rathaus sitzt und alles bestimmt, dann ja, ist könnte man in diesem Fall von Besessenheit sprechen. Und nur in diesem Fall. Das heißt, Dämonen beherrschen einen Menschen vollständig und leben ihre eigene Persönlichkeit in ihm aus. Es gibt diese dramatische Geschichte, wo Jesus da ans Ufer kommt und jemand kommt ihm entgegen, der in Friedhöfen gelebt hat und der alle Fesseln gesprengt hat und wo diese Legion aus ihm spricht. Das war so ein Fall. Zu beachten ist bitte, dass die Bibel das Wort Besessensein oder Besessenheit gar nicht kennt. Nie verwendet. Und deshalb ermahne ich auch, dass wir mit diesem Wort bitte sehr zurückhaltend umgehen. Ich würde das möglichst nicht verwenden. Der Urtext spricht von dämonisiert sein. Oder von Dämonisierung. Und das schließt eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten ein, die ich eben angedeutet habe. Und das gibt es nicht nur diese Bandbreite in der Art der Bedrängnis von außen oder innen oder Teil oder wie auch immer, sondern auch in der Stärke und der Autorität und Anzahl der Mächte, die über einen Menschen herrschen. Da gibt es Riesenunterschiede, auch nur mal am Grad der Bosheit dieser Mächte. Manche geben sich ganz friedlich zunächst. Ja. Außerdem spricht die Bibel noch davon, dass Menschen einen bösen oder unreinen Geist haben können. Einfach haben. Man kann fragen, sind unreine Geister was anderes als Dämonen? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist oft synonym gebraucht. Ich sage aber wieder, wenn es Unreine gibt, gibt es wahrscheinlich auch Reine. Das ist immer wieder bei dieser Vielfalt auch der unsichtbaren Welt. Nicht bloß der eine Heilige Geist oder so. Und dann gibt es auch einen Ausdruck, der in der Lutherbibel kaum übersetzt wird, dass Menschen von solchen Mächten umlagert oder bedrängt sind. En och lumenoi, also auch loses Volk und dann wie umvölkert, bedrängt. Das können auch Menschen können, dann muss Jesus ausweichen auf den See, weil er sonst bedrängt wurde von Menschen. Aber Menschen können von Mächten umlagert sein, bedrängt sein. Die bringen eine ganze Wolke von Dämonen mit, wo sie auch auftreten. Ja, da kreist alles um sie und sie werden, ja. Und all diese Zustände, die ich genannt habe, können zeitweilig auftreten oder dauerhaft. Also nicht immer ist alles präsent davon oder zeigt sich jedenfalls auch nicht immer. Aber es kann auch Zeiten der Ruhe geben, wo nichts ist. So wie ein Feind im Krieg ist auch nicht immer jeden Tag Kampf. Es ist immer Ruhe, ist mal nichts. Interessant ist auch, dass es den Begriff Exorzismus im Neuen Testament nicht gibt. Also wie würdest du sagen, der Exorzist oder machst du einen Exorzismus? Das heißt, der Beschwören, da versucht man eher so mit Mitteln der Magie oder bestimmten Techniken oder Formeln da ein Problem zu lösen. Die einzige Stelle, wo dieses Wort steht, ist in Apostelgeschichte 19, wo diese jüdischen Exorzisten, Beschwörer unterwegs sind. So 7 Leute, die da sich an einen Mann versuchen und das mit dem Namen von Jesus probieren. Das geht ziemlich schief, weil sie selber nicht an Jesus glauben. Dort steht das Exorzismus, also dieses Beschwören. Aber für das Geistliche, was unser Ding ist, wird das Wort nie verwendet. Von daher wäre ich mit diesem Ausdruck auch zurückhaltend oder würde ihn nicht verwenden. Und zu beachten ist, dass der Teufel sich auch in den Engel des Lichts kleiden kann. Das wissen wir aus der Bibel und das haben wir auch bei Dämonen der Fall. Es gibt auch viele religiöse oder fromme Dämonen. Und manchmal denke ich, wir haben es in Gemeinden mehr mit frommen Dämonen als mit dem Heiligen Geist zu tun. Und das ist dann gar nicht so leicht zu unterscheiden. Kommen wir noch drauf. So, und jetzt ein Punkt, mit dem viele Christen Schwierigkeiten haben. Auch wenn eine Bekehrung oder Lebensübergabe oder Wiedergeburt erfolgt ist, bedeutet das nicht automatisch, dass der ganze Mensch vollständig unter Gottes Herrschaft lebt. Das gilt meiner Ansicht besonders bei diesen heutigen Instant-Lebensübergaben. Ein Gebet in einer Minute oder 3 Minuten und alles ist geritzt. Nee, ist es eben nicht. Oder diese 3-Minuten-Bekehrungen, ohne wirklich mal eine gründliche Inventur gemacht zu haben. Also mal wirklich auch ausführliches Sündenbekenntnis und die Dinge wirklich ausgeräumt haben. Ich denke, dass es das braucht. Ein weiterer Punkt ist, dass wir heute, denke ich, zumindest weniger Vollmacht haben als im Neuen Testament. Und wenn wir etwas sagen oder tun, passiert nicht alles, was im Neuen Testament automatisch damit passiert ist, sondern da muss man manchmal nacharbeiten. Ich vergleiche es oft, wenn ich nur einen kleinen Hammer habe und ich schlage einen Nagel in die Wand, dann muss ich da 20 Mal drauf schlagen. Beim Vorschlaghammer genügen 3 Schläge und das Ding ist drin. Ich denke, Jesus und die ersten Christen hatten dort noch andere Power, wo mit weniger Sachen mehr passiert ist. Und wir brauchen oft länger, bis wir zu denselben Ergebnissen kommen. Das ist die Lage. Das heißt, dass auch nach einer Bekehrung oder Wiedergeburt oder Lebensübergabe sich Restbestände feindlicher Mächte noch halten können. Manche werden überhaupt erst auch mit der Zeit sichtbar, weil sie vorneweg so in Ruhe gelassen wurden, dass sie gar keinen Grund hatten, sich zu zeigen. Und wenn dann mehr Licht kommt, dann wird auch die Finsternis offenbar. Das war bei Jesus auch so, wenn er Synagoge kam, plötzlich schrie da einer auf, der war, ich gehe davon aus, dass er jahrelang die Synagoge besucht hat und nie geschrien hat. Also das hat sich nie gezeigt. Und dann kommt die Gegenwart Gottes und plötzlich zeigen sich die Dinge erst. Die Dinge sind dynamischer, als wir sie dogmatisch festlegen können oder das gerne wollen. Und mir hilft der Vergleich mit dem Heiligen Land oder der Landeinnahme Israels. Paulus sagt ja mal in 1. Korinther 10, dass diese Dinge uns zum Vorbild geschrieben sind, dass es typologisch ist, dass wir das auch für unseren Glauben anwenden können und sollen. Und Gott hat Israel das ganze Land Kanaan versprochen. Jeden Fuß, den ihr, steht da sehr toll. Und wenn du in der Praxis hinguckst, sitzt da noch der Feind, sitzen dort noch die Jebusiter und da war dort eine Stadt eingenommen und dort sitzen noch welche. Und die haben Jahrhunderte noch gekämpft, um die Feinde rauszukriegen. Obwohl die Verheißung Gottes stand, sagt, ich habe euch alles gegeben. Und ich denke, dass das mit uns auch so ist oder sein kann, dass auch wenn wir sagen, ich gebe dir mein ganzes Leben und alles ist wunderbar, sollte man auch sagen, aber dass in der Praxis es sich zeigen kann, dass da irgendwo noch Festungen sind oder Restbestände, die angegangen werden müssen und wo es Kämpfe, wo die nötig sind oder wo sich das zeigt. Ich halte das gar nicht für so ungewöhnlich, sondern für relativ normal, wie es halt im Israel auch war. Ja. Klar ist jedenfalls, selbst wenn die Herrschaftsfrage gründlich geklärt wurde, kann es auch noch zu Anfechtungen und Angriffen von außen kommen, der Finsterniswelt. Also wer die heiligen Biografien liest, die hatten alle ihre Probleme und ihre Angriffe mit der Finsterniswelt. Und das war nicht, weil sie ungeistlich waren, sondern weil der Teufel sie ernst genommen hat. Und dann ärgert er die manchmal oder versucht es zu verhindern. Das ist also normal. Es kann sein, dass bei geistlichen Leuten oder diese Anfechtung oder Angriffe in frommen Varianten kommen. Und zwar entweder Enttäuschungen, dass sich also ein falscher Jesus zeigt oder falsche Engel, sowas, oder auch in Übertreibungen. Was der Teufel nicht hindern kann, das übertreibt er. Dann schiebt er einen plötzlich und man prescht im blinden Eifer vorwärts und macht alles kaputt, statt das Reich Gottes aufzubauen. Also es braucht, seid wachsam und nüchtern, ist Christen gesagt. Der Teufel schleicht umher wie ein brüllender Löwe und so weiter, sucht, wen er verschlingen kann. Paulus schreibt auch von Irrlehren und solchen Sachen, dass man sie ermahnt und so weiter, dass sie wieder nüchtern werden aus des Teufels Stricken, steht da irgendwo im Timotheus und Titus. Ich habe es nicht im Kopf, wo, aber steht drin. Das ist von Christen gesagt, dass da Stricke sind, mit denen sie gebunden sind, wo sie Befreiung brauchen, weil sie auf falsche Dinge wieder reingefallen sind. Also so etwas kann es geben, mancher frommer Dogmatik zum Trotz halt. Die sagen, wenn ich wiedergeboren bin, geht das alles nicht mehr. Doch, es wäre schön. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Die Praxis, die Erfahrung ist eine andere. Und ich denke, auch von der Schrift her ist es anders auch zu sehen und zu verstehen. Das war also erstmal so das bisschen Grundlegende. Ich würde jetzt zu dem Dienst an Gebundenen kommen. Wir reden hier sehr viel von Binden und Lösen. Davon steht was in Matthäus 16, 19, das ist dem Petrus zugesagt, und Matthäus 18, 18, das ist der Gemeinde zugesagt. Wirst du auf Erden binden oder lösen, wirst du dort im Himmel gebunden und gelöst sein.
Bitte nochmal bei den Bibelstellen.
Matthäus 16, 19 und 18, 18. Das ist das, worauf man sich oft im Befreiungsdienst beruft. Und da bitte ich erstmal nüchtern zur Kenntnis zu nehmen, nach rabbinischem Sprachgebrauch bedeutet binden oder lösen, etwas für verboten oder erlaubt zu erklären. Das hat auch was mit dem Lehramt zu tun. Und so ist das zunächst mal gehört worden, als Jesus das sagt. Die katholische Kirche weiß das noch. Sie hat das Lehramt. Ja? Und die legen Dinge fest. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass Gott uns eine gewisse Autorität gegeben hat, Dinge zu entscheiden, wie das lang geht, und dass der Himmel sich dran hält. Warum auch immer. Ich staune darüber. Ich krieg's auch nicht ganz in meiner Theologie zusammen, aber es scheint so zu sein. Und wenn dann Kirchen bestimmte Dinge festlegen, also in bestimmter Weise scheint sich Gott darauf einzulassen und das mitzumachen.
Nenn mal ein Beispiel, bitte.
Wenn ich jetzt ganz mutig wäre, würde ich eine Taufe nennen, aber das traue ich mich fast nicht. Ich habe mal Hans-Michael Sims gefragt, wie das sein kann, dass wenn Katholen Dämonen austreiben, die machen da so komische Methoden, wo ich sage, das ist ja alles völlig unbiblisch, warum funktioniert das trotzdem? Da sagte er mir, alles, was zu Recht oder Unrecht in den Dienst Gottes gestellt wurde, dazu stellt sich Gott und er gebraucht es. Das ist sowas. Und wenn die, und da lässt sich Gott drauf ein und da kannst du mit Reliquien und Maria und Wasser und diesen und jenen Dämonen austreiben und es geht. Die haben Experten, die wirklich sind uns oft überlegen. Die richtigen Exorzisten in der römischen Kirche. Ja? Vielleicht auch in manchen Dogmatik ist die Bibel ja eigentlich verboten, aber oder im Judentum, aber wir machen es trotzdem. Ich denke, Gott lässt sich herab, darauf einzugehen. Und ich bitte das zunächst mal zur Kenntnis zu nehmen, dass sich die Worte binden und lösen darauf beziehen. Und wenn wir ständig davon reden, wir binden und lösen, das ist dieser Dienst, dann bewegen wir uns relativ auf dünnem Eis. Es gibt die Stelle Matthäus 12, 29, wo Jesus sagt, man muss den Starken erst binden, ehe man seinen Hausrat rauben kann, dort ist es drin. Oder auch Lukas 13, wo diese Frau, die einen Geist der Krankheit hatte und so gebeugt war, das scheint auch dämonischen Hintergrund zu haben, dass er die musste gelöst werden. Also dort kommt das Wort lösen und binden schon auch in diesem Zusammenhang vor, andeutungsweise. Vielleicht aber ein Thema Schuld vergeben oder behalten, dass man das dort auch mit sehen kann. Welchen ihr die Sünden behaltet, den sind sie behalten. Welchen ihr sie vergebt, den sind sie gelöst. Da passiert etwas auf der Erde, was im Himmel gilt. Aber in Bezug auf Befreiungsdienst, wie gesagt, relativ würde ich zur Zurückhaltung mahnen. Man könnte noch nehmen, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, sagt Luther, aufzulösen, Analysei, sagt das Griechische, da steht das Lösen mit drin. Ja. Also man kann es schon mit auf den Befreiungsdienst beziehen, aber ich mahne ein bisschen zur Zurückhaltung an der Stelle. Und es passiert uns schnell, dass wir so Dinge, die am Rand der Bibel auch mal stehen und auch möglich sind, dass sie dann so bei uns zum Zentrum werden und so ein Gewicht kriegen, das im Grunde genommen dann nicht mehr biblisch ist oder dass sich etwas verselbstständigt und in der Eigendynamik kriegt. Und deshalb mahne ich immer wieder zur Zurückbindung an die Schrift, also dass wir da genau gucken, was da wirklich steht und wie es gemeint ist und dass die Dinge nicht sich einfach so fromm verselbstständigen, sage ich jetzt mal. Das gilt für vieles. Ja? Also dass wir immer wieder am Wort bleiben und immer wieder uns auf das Wort beziehen. Ich habe jetzt Symptome, die auf ein Wirken finsterer Mächte hindeuten können. Und das Können habe ich groß geschrieben. Muss also nicht sein. Das ist wichtig, das im Hinterkopf zu haben, bitte. Am eindeutigsten ist es noch auf geistlichem Gebiet. Ich habe dann noch seelisches und körperliches Gebiet. Auf geistlichem Gebiet, wo Menschen von solchen Mächten beeinflusst oder gebunden sind oder bewohnt, bedrängt, zeigt sich in der Regel ein Widerwille gegen Gottes Wort und gegen alles Heilige. So ein Widerstand, Resistenz gegen Geistliches. Die können lebendige Verkündigung oder Gegenwart Gottes kaum ertragen. Entweder gehen sie raus oder sie fangen an, rebellisch zu werden oder zu diskutieren oder können das nicht ab.
Oder schlafen ein.
Oder schlafen ein. Ne? Auch so ein Widerstand gegen den Befreiungsdienst, ja, kann genau darauf hindeuten, dass das vielleicht ein Problem dort ist. Widerstand gegen die Erfüllung durch Gottes Geist, weil dann wird es gefährlich für diese Mächte. Wenn Gottes Geist in Power kommt, dann können die sich nicht halten. Also, dass man auch gegen diese Lehre kämpft oder gegen diese Praxis. Zwang zum Fluchen kann dorthin kommen, muss nicht unbedingt, kann auch psychologische Ursachen haben. Schwierigkeiten beim Aussprechen des Namen Jesus eindeutig, ja, wenn jemand den Namen Jesus, Jeschua, nicht sagen kann. Bei vollmächtiger Verkündigung Unruhe oder starke Müdigkeit, ist das, was du sagtest. Ne? Leute schlafen ein, ganz schnell. Kann auch sein, sie haben zu wenig geschlafen, aber Unruhe auch. Werden unruhig, können sich auf dem Sitzen nicht. Mir sagte mein Jugendwart, dass er, da war ich noch Kind, da kam da zu uns in Jungschau oder was, und solange der Spiele machte und Geschichte, ging das gut. Und sobald er sich vorgenommen hat, sagt er, jetzt ist geistlich zu kommen, hat noch nichts, keinen Ton gesagt, sobald er sich vorgenommen hat, wurde die Gruppe unruhig. Und sagt in dem Ort, wo ich da wohne, da ist eine ziemlich hohe Belastung da. Also hat noch gar nichts gesagt. Aber die merkten schon, jetzt geht es zur Sache und da wurde die Gruppe unruhig und schwer zu handeln. Ja? Nicht zum Glauben können. Ich will ja glauben, aber kann nicht. Oder nicht im Glauben wachsen können. Manchmal ist es, als wären Menschen wie so ein Hund an der Leine, eine gewisse Freiheit ist, und wenn sie weiter wollen, ist Schluss, geht's nicht weiter. Ja, dann muss diese Leine gekappt werden. Aber erstmal am Anfang geht es. Auch dass nach der Lebensübergabe oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist Schwierigkeiten auf verschiedensten Gebieten auftreten. Kann man ja daraus schließen, hast einen falschen Geist empfangen. Könnte in Ausnahmefällen auch mal sein, also wenn es nicht koscher zugegangen ist in irgendwelchen Veranstaltungen. Aber in der Regel rühren sich die Finsternismächte, wenn Gott kommt, wenn Gottes Gegenwart kommt, dann fangen dann die Schwierigkeiten an. Und Leute sagen, wie kann das sein? Ich komme zum Glauben, ich habe einen Heiligen Geist und jetzt fangen erst die Schwierigkeiten an. Du hast versprochen, die hören auf. Das sollte man nie versprechen. Nebenbei gesagt, manchmal fangen sie da erst an. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass dort der Feind noch drin sitzt. Wenn jemand nicht zu einer Heilsgewissheit durchdringen kann, das kann an fehlender Lehre liegen, ne? Dass er das braucht, oder an einer Minderwertigkeit, ich habe das nicht verdient, oder wie auch immer, aber das kann auch Dämonisches dahinter stecken. Oder wenn jemand keine Sündenerkenntnis hat, überhaupt nicht, oder nur bei anderen, ein Anklagegeist, aber nie bei sich selber, dann kann man mal gucken, was ist dort eigentlich los. Wenn jemand nicht zur Gewissheit der Vergebung durchdringen kann, das ist immer wieder eine Frage. Gestellt war, sagte es der Verkläger und der Brüder. Ja, das muss überwunden werden. Irrlehren gehören dazu. Also Paulus weiß was von Lehren durch Dämonen, haben wir in den Pastoralbriefen stehen. Sektiererhaftes Wesen. Nicht alle Abspaltungen sind geistlicher Natur, wenn sie so verkauft werden. Das kann geistlich sein, ich will das nicht in Frage stellen, aber das hat oft menschliche Gründe und mitunter auch dämonische Gründe. Eine starke Selbstgerechtigkeit, Fanatismus. Es gibt einen Eifer für Gott, aber der ist mit Liebe und Weisheit gepaart. Und wenn nur Fanatismus übrig bleibt, dann hat das was Zerstörerisches. Und das haben wir auch in den Gemeinden. teilweise. Also da wird es übertrieben. Er sagt, der Teufel schiebt dann, der übertreibt. Erlangung oder Ausübung paranormaler Fähigkeiten. Das nenne ich auf seelischem Gebiet nochmal. Weil ich das nicht immer ganz unterscheiden kann, ist das im Geist oder der Seele, weil Dämonen wirken auch in der Seele und ist eigentlich ihre Spiegelwiese, die Seele, die eigentliche. Also ich hatte mal jemanden, wenn er durch einen Ort ging, sagte er immer, wer als nächstes stirbt. Und das hat ihm nicht gut gefallen, das war eine Belastung. Ja, und wir haben gebetet und das hörte auf. Solche schlichten Sachen oder andere Sachen, das ganze okkulte Gebiet und so weiter. Ja, also paranormale Fähigkeiten. Dann auf seelischem Gebiet. Wir sind Symptome, die auf ein Wirken finsterer Mächte hindeuten können. Ich habe genannt Zwänge, die durch normales Gebet oder Therapie, Seelsorge und Gehorsam nicht behebbar sind. Es gibt zwanghafte Persönlichkeiten, das ist noch gar nicht mal immer krankhaft, aber es kann sich steigern in übertriebenes. Und manche so zwanghaft, dass man gucken muss, was ist da, da braucht jemand auf jeden Fall Hilfe. Und da kann auch Dämonisches dahinter stecken, weil wo Gottes Geist ist, ist Freiheit und der Teufel bindet am Ende immer. Also er zwingt am Ende, auch wenn er Freiheit verspricht. Da kann Kleptomanie dazugehören, Zwang zum Stehlen oder Zwang zum Lügen auch. Manche, auch Christen, lügen wie gedruckt und können nicht anders. Da muss man, Teufel ist der Lügner von Anfang an, also sie merkt man, da kommt sein Wesen irgendwo durch. Zwang, Verbrechen auszuführen, das hören wir öfter, bis Zeitungsmeldungen, dass Leute sagen, ich wurde gezwungen, das zu tun. Beim Thema Süchte sollte man allgemein hinschauen, dort kann das mit eine Rolle spielen. Und zwar in der Weise, dass Dämonisches eine Ursache ist oder mit ist oder auch, dass Süchte zu einer dämonischen Belastung führen. Kommt dann, denke ich, nochmal drauf. Bitte genau hinschauen. Ja? Also es ist Vergewaltigung der Gedankenwelt, wo jemand da gar nicht freikommt, kann auch psychische Ursachen haben, aber da gefangen ist Selbstmordgedanken und Zwänge, diverse Bindungen an Geld, an Besitz und so weiter, Zwang zu sexueller Perversion und Ähnliches. Dann Wahnvorstellungen, Stimmen hören, diverse psychische Krankheitsbilder, Umfeld der Angst, Beklemmung, Unruhe, des Ärgers, des Streites, Hass und Neid, Charakterdeformierungen, plötzliche Veränderungen in Stimme, Ausdruck, Verhalten und nochmal paranormale Fähigkeiten, weil eigentlich ist das Gebiet der Dämonen die Seele, wo die sich tummeln. Ich bitte zu beachten, all die Ursachen für all das, was ich genannt habe, können auch ganz anderer Art sein. Also es kann psychogene Ursachen geben, es kann Störungen im Bereich der Botenstoffe, der Hormone im Gehirn geben, es kann sich um dissoziative, multiple Persönlichkeiten handeln, wo andere Persönlichkeitsanteile sich melden. Das kann wie dämonisch aussehen, die geben sich manchmal direkt auch Luzifer-Namen oder auch ganz finsteren Namen, sind trotzdem Persönlichkeitsanteile. Also da muss man sehr genau hinschauen und unterscheiden. Und das sollten wir auch abklären oder abklären lassen, auch fachlich. Also jedenfalls gibt es Fälle, wo das nötig ist. Und wenn der Arzt sagt, alles in Ordnung, ist ja gut, dann wissen wir, weiter ist was anderes. Aber ich würde es trotzdem anmahnen, da hinzuschauen und nicht alles für dämonisch zu erklären. Manche halten nichts für dämonisch, manche alles, es ist beides falsch. Also wir müssen dort sauber unterscheiden und nüchtern sein. Eine kleine Grundregel, von der es selbstverständlich Ausnahmen gibt, das sage ich ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, aber es ist doch ein Schuss Weisheit drin. Wer meint, dämonisch belastet zu sein, ist es oft nicht. Wer das dagegen bei sich selber kategorisch ausschließt, der ist es möglicherweise gerade. Einfach mal so als so im Hinterkopf, wenn man das so hat, ist das kein Schaden. Auf körperlichem Gebiet können diverse Krankheiten und Schmerzen dämonisch verursacht sein. Also wenn Jesus dem Fieber der Schwiegermutter von Petrus gebietet, dann ist es auch so gebietet, ein Ausdruck, der sonst bei Dämonen steht. Ja, vielleicht wollten die verhindern, dass Jesus ordentliches Mitteressen kriegt. Oder so. Und sie hat ihm dann gedient, der ganzen Truppe. Ja. Kann sein. Ich sage dazu, diverse Krankheiten oder Schmerzen, die auf dem Körper wandern, mal hier, mal hier und dort, und immer wenn man zum Arzt geht, findet er nichts.
Bei Freimaurerei typisch.
Freimaurerei, ja. Kann auch psychosomatisch sein, aber wenn das so wandert und man findet nichts, könnte das Ursache sein, Zuckungen, Zerrungen, Krämpfe, Anfälle, Nahrungsverweigerung. Ich sage es nicht, jede Essstörung, sondern es stehen wieder andere Dinge dahinter, muss man gründlicher hinschauen und nicht bloß den Mund austreiben, bitte, oder gar nicht. Aber es kann dahinter stehen, der Geist des Todes dann auch, oder Störung der Sinnesorgane, Hören, Sehen, Herz- und Kreislaufprobleme, Störungen im Bereich des vegetativen Nervensystems, ständige Müdigkeit. Dämonen sind wie Schmarotzer, die nehmen die Energie einfach. Das merkt man oft beim Befreiungsdienst, dass man dann unsagbar müde wird. Weil das ist eine ihrer Waffen, dass sie einen lahmlegen, dass sie einen müde machen. Auch dort möchte ich sagen, die Ursachen für all das können ganz anderer Art sein. Das möchte bitte auch abgeklärt werden. Ja, man, auch fachlich. Weitere Folgen noch. Unheil, seltsame Unglücke, die oft über Generationen passieren, in Familien, in Verwandtschaften. Selbstmorde. Ich will nicht sagen, dass jeder Selbstmord eine okkulte Ursache hat, aber wo ich mal näher hinterher Seelsorge hatte, bin ich da doch mehr oder weniger fündig geworden. Das sagt aber jetzt noch nichts. Also oft schlimmes Sterben, Ausstrahlung in die Umgebung und in die Häuser hinein, dass da ständig Unfriede ist, Streit ist, Angst, Unruhe, muss sich nicht wohlfühlen kann. Und dass es auch in den nachfolgenden Generationen ausstrahlt, ja, dass es sich dann wiederholt, dass wenn sie bestimmte Muster sich Generation um Generation wiederholen, ich sage da Muster, dann werde ich hellhörig. Dann sage ich, da müssten wir mal schauen, was da eventuell ist. Ich würde jetzt zu Einfallstoren kommen. Also wie kommt es überhaupt zu solchen Belastungen oder Bindungen? Und sage dazu, wenn man die rausgefunden hat, sollten diese Tore dann auch geschlossen werden. Also dass dann nicht wieder was reinmarschiert, ja? Und da gibt es erstens unfreiwillige Einfallstore. Das können Sünden der Vorfahren sein. Man kennt die Stelle, dass Gott Sünden heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Da lösen wir nicht alles auf, was das alles heißt und wie viele Glieder dann am Ende sind. Manche verfolgen es gerne bis Adam und Eva zurück. Das könnte übertrieben sein. Aber wir erben auch geistliche Dinge. So wie wir körperliche Dinge erben und Charakterdinge erben, erben wir auch Geistliches. Und man weiß inzwischen, dass auch Traumata und so weiter sich weiter vererben. Dass also Enkel von Holocaust-Überlebenden, die gar nicht, oder auch Kinder, die gar nicht wussten, dass die Eltern im KZ sind, trotzdem die Symptome zeigen. Also schon das zeigt, dass also innere oder ich sag mal unsichtbare Dinge, seelische Dinge oder sich weiter vererben können einfach. Und wenn die Bibel sagt, Petrus, dass Jesus uns erlöst hat von dem Flucherbe der Väter oder uns erlöst hat von dem sinnlosen Lebenswandel dort der Vorfahren, dann heißt das, dass er uns eigentlich von diesem Flucherbe erlöst hat und dass dieses Erbe muss aber dann eben manchmal auch ausgeschlagen werden oder eben, dass das angewandt wird, was Jesus am Kreuz getan hat, dass wir sagen, jetzt sage ich mich auch los von diesem Erbe und diesen Vorfahren. Ja, also wir müssen ja alles, was am Kreuz passiert, anwenden. Also dass uns vergeben wird, müssen wir auch möglichst Schuld bekennen und Vergebung. Also bei allen Dingen. Und das gilt bei diesen Zusammenhängen halt auch. Also es muss uns jetzt gar nicht wundern, dass wir sagen, wieso ist das noch nötig, wenn Jesus gestorben ist? Natürlich ist er gestorben, aber ich muss das alles in die Praxis umsetzen oder mir aneignen. Flüche. Da kann man natürlich sagen, oder die Bibel sagt, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein, haben wir in Sprüchen. Das andere ist, warum hat Gott dem Biliam nicht erlaubt, einen Fluch auszusprechen? Wieso hat Gott das verhindert? Er musste segnen. Offensichtlich hatte der Biliam eine Vollmacht, wo auch der Fluch gewirkt hätte. So verstehe ich das. Sonst hätte Gott sagen können, lass uns doch fluchen, das spielt eh keine Rolle. Also, wenn jemand verflucht worden ist, kann das eine Ursache sein. Traumata, wo jemand ein Schockerlebnis hat, Unfall, Krankheit, irgendwelche Schlüsselerlebnisse, Überfälle, Missbrauch, kann dort etwas Dämonisches eindringen? Ich erkläre es mal so. Es scheint so zu sein, dass jeder Mensch so eine Art Schutzhülle eigentlich hat, die ihn vor dämonischen Eindringen oder schützt, so wie wir eine Haut haben. Manche reden von Psi-Panzer, das ist ein blödes Wort, aber Parapsychologie würde das so nennen. Und in dem Moment, wo ich einen Schock erlebe, reißt dieser Psi-Panzer sozusagen auf oder diese Schutzhülle und dann kann anderes hinein. Weil ich dort, die Bibel hält viel von Selbstbeherrschung, dass ich Dinge unter Kontrolle habe. Ne? Deshalb ist auch Hypnose sowas nicht ganz ungefährlich, weil ich dann die Selbstkontrolle aufgebe oder so. Und dann können auch andere Dinge rein. Also, und wer da schlimme Dinge erlebt, erstens haben die oft eine dämonische Ursache, dass das passiert, dass Menschen sich so vergehen an anderen und so weiter. Und da kommt das schon mit und dann kann er sich auch nicht wehren dagegen. Und dann ist in dem Moment hilflos dem ausgeliefert. Auch bei geistigen Behinderungen oder überhaupt Behinderungen, denke ich oft, ist es, dass Menschen dann auch dort einen Schaden haben, dass sie sich nicht dagegen wehren können. Wir haben vorhin über Taubblindendienst gesprochen, wir haben da viele Dinge an Befreiungsdiensten auch durch, zum Teil sehr dramatischer Art. Rosarias hat immer gesagt, das sind Opfer, die können sich nicht wehren, die werden einfach überfallen und wissen nicht, wie sie, sie haben diesen Panzer nicht sozusagen. Ja, die können da nichts dafür, das hat nichts mit Schuld zu tun, es sind Opfer. Und von da mischt sich das auf, dass da wirklich eine körperliche Einschränkung ist, in den Sinnesorganen, im Gehirn, wo auch immer, und dass sich aber dann Dämonisches dort mit reinhängt. Und dann braucht es dort Befreiung, was noch nicht automatisch heißt, dass sie dann heil sind. Das kann sein, die Behinderung bleibt, oder es braucht einen Heilungsdienst noch hinterher. Das müssen wir unterscheiden auch. Und auch wenn jemand dem Bösen ständig ausgesetzt ist, in einem bösen Umfeld, dann kann das prägen, dann kann das abfärben, kann das in ihn eindringen sozusagen. Das alles sind unfreiwillige Eintrittstore, die mir jetzt eingefallen sind. Dann gibt's freiwillige, länger anhaltende eigene Sünde. Es gibt dieses Geheimnis, was wir etwa in Römer 1 finden, dass Menschen Gott ablehnen oder bestimmte Dinge praktizieren und dann kippt das irgendwo über, das dann heißt, Gott hat sie dahin gegeben. Dann können sie nicht mehr anders, als sie es erst selber entschieden haben. Dann verstärkt Gott diese Entscheidung, die sie getroffen haben, oder die unsichtbare Welt hängt sich dort rein und dann kommt es zu einer dämonischen Bindung. Sündige Haltungen, wenn ich die kultiviere, Bitterkeit oder irgendwelche Sachen, Hass, wenn ich das kultiviere, hängen sich am Ende solche Mächte rein, die für diese Haltung zuständig sind. Dämonen sind Ratten, die sich von Müll ernähren. Wenn ich in meinem Leben ständig Müll liefere oder denke und praktiziere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn dann die Ratten da sind. Dann ziehe ich das an. Ein zweiter Punkt, Geister erringen Herrschaft über unsere Triebe, wenn wir sie übersteigert leben. Ich nenne 6 Filme, Pornografie, Sex überhaupt, Perversion, Gewalt, auch durch Internet und Fernsehen. Wer sich in diese Dinge reingibt und es exzessiv lebt, hält sich oder lädt auch die Mächte ein, die dahinter stehen. Auch Übertragung durch Geschlechtsverkehr, das ist nicht umsonst der Ehe vorbehalten, sondern man sollte überlegen, wie man heiratet und so weiter. Man fängt sich da nicht nur Geschlechtskrankheiten ein unter Umständen, sondern auch geistliche Dinge von dem Partner, mit dem man ein Fleisch geworden ist. Ja? Dann natürlich Beschäftigung mit Okkultismus und Verwicklung im Okkultismus, ist uns klar. Übersinnliche Dinge, Esoterik, Sekten, Spiritismus, Satanismus, östliche Heilslehren und Meditationen. Wenn in der Bibel meditiert wird, dann über das Wort Gottes. Wer das Wort Gottes, Psalm 1, Tag und Nacht meditiert, murmelt, steht da im Urtext. Meditation, wo es darum geht, unseren Geist leer zu machen, halte ich für gefährlich, weil das Vakuum zieht dann was anderes ein. Also Gottes Wort sagt nie, dass wir unseren Geist leer machen sollen, er will ihn füllen mit dem Wort und mit seinem Geist. Ja, und wenn solche östlichen Praktiken da überschwappen in den christlichen Bereich, den Geist leeren, ganz leer werden, gar nichts denken, halte ich das für gefährlich. New Age, okkulte Fantasy-Reisen und so weiter. Manche machen das erst im Spiegel, dass sie dann irgendwelche Dinge sehen und man übt das so ein, in die unsichtbare Welt zu sehen und dann melden sich tatsächlich Wesen und man wird davon gefangen. Also das sind, ich soll Gottes Wort meditieren, aber nicht irgendwelche anderen Geschichten. Also das sollte man ein bisschen aufpassen. Zauberei nennt die Bibel und das heißt in der Sprache der Bibel Pharmakeia, finde ich interessant. Das heißt nicht, dass jeder, der in die Apotheke geht, jetzt dämonisch belastet wird. Das meine ich nicht, aber wie gesagt, Medizinmänner oder Schamanen, sie nehmen Drogen, bewusstseinserweiternde Drogen, um in Kontakt mit der unsichtbaren Welt zu kommen und diese Kräfte nutzen zu können. Und wenn ich selber Drogen nehme, dann öffne ich mich auch diesen Bereichen und habe automatisch auch die Selbstkontrolle nicht mehr so, wie ich sie haben sollte. Also auch ein Vollrausch, ein Alkohol, das kann zu einer dämonischen Belastung führen. Und deshalb wird man bei Alkoholkranken, die Vollrausch öfter sind, auch wird man da gucken müssen, ob da auch ein Befreiungsdienst nötig ist. Ja? Okkulte Filme, Spiele und Musik, ein weites Thema, sehr verbreitet, viele sehen es gar nicht mehr, was dort eigentlich auf uns einwirkt. Und wenn man sich dem ständig aussetzt, lädt man sich auch die Mächte dahinter ein. Bestimmte Eide und Gelübnisse, also wer ein Eid auf Hitler gelobt hat, das wird nicht unbedingt Segen gebracht haben. Das kann auch bei anderen Organisationen und so weiter der Fall sein. Ja? Möglicherweise, sage ich das mal als Frage, so Kampfsportarten über die einfachste Stufe hinaus. Ich werde zumindest zurückhaltend. Kenne mich da jetzt nicht zu sehr aus, aber es wird immer wieder auch genannt, dass, was weiß ich, bei manchen, wenn sie den Tisch durchschlagen, der Tisch eigentlich, wenn man genau guckt, der schon bevor die Hand kommt, in 2 geht, da wirkt also was anderes und man bestimmte Übungen oder Verbeugungen oder Worte, die man ausspricht, da steckt oft noch was anderes dahinter an einen Kulten. Also ich werde da eher zurückhaltend bei diesen Dingen oder müsste sehr genau gucken, ob das Ding koscher ist, was man da lernt oder trainiert. Diese Übung zählt auch Yoga dazu. In höheren Stufen dienen ja eigentlich dazu, dass die Kräfte der Seele so gesteigert werden, dass sie über das Körperliche hinausgehen, also dass da was freigesetzt wird, wo Gott aber gesagt hat, das soll verschlossen sein. Oder nur durch Gottes Geist freigesetzt wird. Und wenn ich das mit anderen Übungen freisetze, dieses Potenzial, dann hängt sich Okkultes rein. So scheint es zusammenzuhängen. Bestimmte alternative Heilverfahren. Ist klar, müssen wir jetzt nicht thematisieren, was ins Okkulte geht. Das Problem ist, dass die Dinge immer mehr ineinander übergehen heute. Möglicherweise Hypnose auch, weil, wie gesagt, ich habe da die Selbstkontrolle nicht und dann kann nur anderes in mich hinein. Dann muss man sehr gucken, wer das macht und ob man dem vertrauen kann. Ich werde allgemein zurückhalten, würde das nicht unbedingt fördern wollen, sage ich mal vorsichtig. Ja, das waren jetzt so Einfallstore, freiwillig und unfreiwillig. Könnt ihr noch? Ich komme dann zum Weg der Befreiung. Oder wollt ihr erstmal Pause?